Willkommen zu einer neuen Extrarunde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Interview mit Kevin Vogt. Wie kommt man als Fotograf zum Biathlon? So entsteht das perfekte Bild und mit welchem Ausrüstungswert bestreitet er ein Rennen?
Hey Hendrik, ich habe gerade mal nachgeguckt und mir ist aufgefallen, wir haben bald schon ein zweijähriges Jubiläum hier bei der Extrarunde.
Wow Ron, wo ist die Zeit geblieben?
Ja, ging wirklich sehr schnell.
Wird auf jeden Fall gefeiert.
Ich hatte nämlich schon Angst, wir hätten es verpasst, ne? Also ja. Ich habe dann mal nachgeguckt, jetzt gestern Abend oder so, mal runtergescrollt bei Spotify, mal geguckt, wo die erste Folge denn gelandet ist. Am 7. November ist es soweit. Und es ist ein Sonntag übrigens, also wir werden an dem Tag sogar aufnehmen, wahrscheinlich.
Ja, dann können wir mal einen Sekt trinken, oder?
Ja, mal gucken. In dieser Woche aber, nachdem wir Christian Dexner vor kurzem noch bei uns zu Gast hatten, ein weiterer Exkurs abseits unserer Athletengäste. Kevin Vogt ist bei uns zu Gast, Hendrik.
Völlig richtig, Ron. Wenn die Athleten den Abzug drücken und auf der Loipe unterwegs sind, drückt auch er seinen Abzug. Kevin ist nämlich Sportfotograf und schon seit 2 Jahren im Weltcup aktiv dabei. Ja, und macht fleißig Fotos.
Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass die meisten hier seine Bilder schon gesehen haben, wenn sie seinen Namen noch nicht kennen. Ist ja dann auch meistens immer verlinkt unter den Bildern oder auf dem Bild. Also kann man mal abchecken, wer ihn noch nicht kennt. Aber zu seinen Kunden zählen ja mittlerweile fast alle DSV-Athleten, aber auch Athleten wie Johannes Tingesbö, Taje Bö, Tyrell Eckhoff, Stola Holmler-Greit, Emilien Jacquelin und so weiter. Also die Liste ist viel zu lang, um alle jetzt hier aufzuzählen. Fast das ganze internationale Biathlon-Ensemble versammelt sich da. Und da ist es natürlich mal interessant zu hören, wie der Weltcup denn aus Fotografensicht so abläuft, oder?
Auf jeden Fall, ja. Sonst wäre er auch nicht unser Gast gewesen. Also wir laden ja nur hochinteressante Gäste und Menschen ein. Ja, und wer sich jetzt fragt, so, hey, Moment mal, der Name Vogt, der kommt mir bekannt vor. Ja, klar, ne? Aus dem Weltcup. Vanessa Vogt ist seine Zwillingsschwester, IBU Cup Gesamtsiegerin. Und war ja auch schon direkt nach der letzten Saison bei uns zu Gast.
Ja, da kann man sich ja schon fast denken, wie Kevin dann die Verbindung zum Biathlon gefunden hat oder den Weg zum Biathlon gefunden hat.
Ja.
Aber ich würde sagen, hört da selber rein. Haben wir ihn natürlich gefragt, wie er erstmal da reingekommen ist. Was bekommt so ein Fotograf eigentlich mit während eines Rennens, wenn er da unterwegs ist und Bilder schießt? Und wie viel Geld hängt eigentlich an so einem Fotografen, wenn er im Weltcup da rumläuft? Ne? Da sind ja so ein paar Kameras, ein paar Objektive an ihm dran, die ein paar Mark kosten. Also was sammelt sich da an? Reden wir hier von 500 Euro oder sind das schon Sphären, die da ein bisschen höher sind?
Ja, also es ist auch recht informativ. Also wir haben da mal auch nachgefragt, was braucht er denn da? Ne? Wie sieht seine Ausrüstung aus? Was hat er immer da so um sich rumhängen? Welche Sachen benutzt er? Für die ein oder anderen Hobbyfotografen da draußen vielleicht auch sehr interessant. Und überlegt euch doch mal gerade, was meint ihr, wie viele Fotos macht denn der Kevin oder macht so ein Fotograf überhaupt bei so einem Rennen beziehungsweise auch in der Saison? Wie viele kommen da so zusammen? Was schätzt ihr?
Genau, die Antwort gibt es dann im Interview mit Kevin. Hendrik, ich war heute Morgen schon recht aktiv. Ich habe gesehen, es gab eine neue Folge, das Biathlon-Doppelzimmer. Also sie haben sich nochmal erbarmt, die beiden, haben sich nochmal zusammengesetzt nach einer langen Ruhephase, wie man das so gewohnt ist, ne? Und aus dem Nix mal wieder eine Folge rausgehauen. Und ich habe sie mir direkt angehört, denn auch newsmäßig ist ja nicht viel passiert diese Woche. Und unter anderem haben die beiden, also Erik und Arndt, über das neue Outfit des DSV gesprochen. Ne? Wir sind ja jetzt mittlerweile auch bekannt als Biathlon- und Fashion-Podcast.
Ja,
die letzten Wochen. Und die beiden haben sich auch mal ausgelassen, beziehungsweise eher gesagt, Erik hat sich ausgelassen über das neue Outfit. Und man kann sagen, er sieht es ähnlich wie wir. Also sein Wortlaut war sogar, von Jahr zu Jahr verschlechtern die sich im Outfit. Und er findet es einfach grausam, bezeichnet es auch als Clownskostüm.
Ja.
Also findet er deutliche Worte. Wir wollten es nicht so ganz so krass ausdrücken, aber gedacht haben wir uns das auch. Ne?
Im Prinzip spiegelt er dann auch das wieder, was wir gesagt haben, ja. Also da liegen unsere Meinungen gar nicht so weit auseinander. Wir hatten ja auch den Vergleich mit dem Karnevalskostüm aus dem Rheinland hier. Ne?
Das ja, genau, ja, stimmt, ja.
Das war ja auch unser Vergleich so. Also ja, ich kann es nachvollziehen. Auf der anderen Seite hat man die Thematik ja auch schon. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul.
Natürlich habe ich mir schon gedacht, dass der Erik das so sehen wird, denn er hat sich ja auch schon damals über den Orangenanzug so ausgelassen und meinte aber auch noch, und das ist eigentlich auch ein ganz guter Punkt, finde ich zumindest, dass man die Kleidung zum Beispiel nicht wirklich kombinieren kann mit der alten Kleidung, denn du kriegst ja auch nur eine bestimmte Anzahl dieser Sachen, also sei es Jacken, Hosen und so weiter. Ich weiß nicht, wie viele die da haben, eine oder zwei oder so.
Ja.
Und auch Anzüge nur eine gewisse Anzahl und du kannst sie auch nicht immer nach jedem Rennen direkt waschen, oder? Also mit Trocknung und so weiter, dass sie am nächsten Tag wieder parat sind, wird schwierig.
Mhm.
Sodass er sagt, man kann die alten Sachen nicht benutzen, weil sich das einfach nicht kombinieren lässt, wenn man dann mal 3 Wochen so eine Jacke trägt oder so. wird das irgendwann nicht mehr so angenehm, gerade vom Geruch her.
Ja, das ist ein guter Punkt. Den habe ich gar nicht so bedacht. Aber jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich auch, dass ich glaube, Erik ist da auch immer jemand, der das schon mal gerne macht, noch eine ältere Hose anzieht. Ich glaube, da hatte er mal schon eine grüne Hose angehabt aus dem Vorjahr und dann das orange Oberteil dazu. Ja, das war ja auch schon grenzwertig. Und ja, jetzt stelle ich mir das auch schwierig vor. Ja? Also das Modeauge leidet darunter.
Ja, stimmt. Ich glaube, er hatte damals Größenprobleme oder sowas. Ne, irgendwie, dass die Hose noch nicht richtig gepasst hatte am Anfang.
Ja, habe ich auch im Kopf.
Dann hat er die alte noch benutzt, genau. Ja, er meinte auch dann mal den Vergleich zu Norwegen oder Frankreich zu ziehen, die dann eben Anzüge haben, die sich auch sehr ähneln über die Jahre hinweg, gerade über die letzten 4 Jahre.
Ja.
Und da ist mir auch noch eingefallen, und das weißt du sicher auch noch, wo Johannes Dingesbø letztes Jahr in Hochfilzen, oder doch letztes Jahr war es 2020 im Dezember in Hochfilzen, wo er die alte Hose nochmal getragen hatte, wo man auf einmal gesehen hat, hey, da ist da noch was Weißes unten dran. Und da haben wir uns gefragt, ob er sich da vergriffen hat oder ob das extra war. Aber es ist schon aufgefallen, aber trotzdem, wenn man es nicht direkt weiß, ist es nicht so sehr aufgefallen, ne? Also weil das die Hose doch ziemlich ähnlich ist zu der neuen.
Ja, da ändert sich nicht so viel. Sehe ich auch so. Also sehr schwierig. Ich hatte ja auch schon mal gesagt, dass ich das Sommeroutfit oder die Sommeroutfits der Hersteller von dem deutschen Team sehr gut fand. Und wenn man auch mal schaut, zum Beispiel, das ist mir bei Denise Herrmann aufgefallen, sie hat ja auch schon mal so Bordeaux-rote, lilane Oberteile an. Ja, sowas in Kombination mit Schwarz oder so, das sieht einfach harmonisch aus, das passt gut. Und da stelle ich mir echt die Frage, wer hat da das Go gegeben für diesen Anzug? Aber Ron, wir schweifen hier schon wieder in die Mode ab. Also
ja, ich bin aber noch nicht ganz fertig, ne, Hendrik? Also ich muss uns ja noch mal bekräftigen hier, denn Erik sagt auch, dass wohl viele seiner Kollegen das auch so sehen, also die anderen Sportler, dass sie da auch nicht so zufrieden sind.
Ja, schade, wirklich schade. Also.
Und er meinte, er hätte den ähnlichen Anzug schon mal damals bei Anastasia Kusmina gesehen, die da so einen Special-Anzug von dem Hersteller bekommen hat. Und der wollte jetzt nur ein bisschen rumgetrickst und dann wäre der wohl so ähnlich gewesen wie jetzt eben der DSV-Anzug. Aber ist ja auch schon mal gut zu wissen, ich meine, wir wussten es auch schon, dass wir nicht die Einzigen sind, die das so sehen. Und es gab auch mal eine Umfrage, habe ich auf Instagram gesehen, von irgendeinem Kanal, ich weiß aber nicht mehr, wer das war. Da wurde auch gefragt, wie denn der neue deutsche Anzug gefunden wird, optisch. Und ja, die Ergebnisse waren auch relativ schlecht, muss man sagen, die Abstimmungswerte da. Also ich sag mal, 25% waren dafür und 75% sagen auch, geht gar nicht.
Ja, ich bin auch einmal in die Kommentare abgerutscht. Ich glaube, es war beim DSV unter einem Beitrag und da sind die Stimmen ähnlich. Ne? Also von die Farben gehen gar nicht bis, was habt ihr euch denn dabei gedacht? Wie grausam sieht das denn aus? Also da ist wirklich alles dabei. Gelegentlich sind aber dann auch wieder ein paar dabei, die sagen so, hey, schöne Farben. Naja.
Das stimmt, ja. Ja, Erik wünscht sich dann auch eher sowas mit Schwarz-Rot-Gold, so wie das vielleicht auch in der Vergangenheit war. Da hat man ja so eine Evolution gesehen, ne, wo sich das immer so ein bisschen verändert hat. Ähnlich wie man es auch beim Fußball, beim DFB-Trikot kennt. Ne? Immer diese weißen Trikots, die sich dann auch ein bisschen verändert. Aber man weiß halt immer, es ist die deutsche Nationalmannschaft.
Die Basis stimmt, ja.
Genau, und so wünscht er sich das eben auch für seinen Anzug. Mal gucken, ob es vielleicht sein letzter schon ist. Könnte ja schon sein, ne?
Ja, ich wollte gerade sagen, dann muss er mindestens noch 2 Jahre machen, oder? Ja. Beziehungsweise dann 3 Jahre, um mit dem neuen Anzug nochmal laufen zu können, der dann eben in 2 Jahren erst wieder vorgestellt wird.
Aber wenn die Entwicklung so weitergeht, dann lässt er es besser sein nach den 2 Jahren. Also mal gucken. Auf jeden Fall, Arne Peiffer war natürlich auch dabei und sie haben natürlich auch über seinen neuen Job gesprochen als ARD-Kommentator. Nein, beziehungsweise ARD-Experte ist er. Ja, Kommentator bleibt natürlich Christian Dexne und Willi Haag. Er wird auf jeden Fall 3-mal dabei sein. Und hat schon sowas angedeutet, dass er zusammen oder dass er Frank Ulrich besucht hat für das ARD.
Ja.
Dann habe ich mal überlegt, was könnte das sein? Also ich habe so eine Idee.
Helf mir auf die Sprünge.
Ja, Frank Ulrich natürlich ein alter Biathlet, der nicht mehr aktiv ist. Wird es wahrscheinlich um ohne Gewehr gehen, oder? Also diese Doku-Reihe, wo nochmal ehemalige Biathleten und Biathletinnen besucht werden zu Hause oder auf ihren alten Strecken, um zu gucken, was sie denn heute machen.
Ja, vielleicht könntest du da sogar richtig liegen. Ein anderer Grund fällt mir jetzt so spontan nicht ein. Also da könntest du vielleicht schon recht haben.
Ja, fällt mir auch nicht ein. Und einen zweiten Athleten, den hat man ja auch schon mehr oder weniger gesehen im Sommer. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Denn als die Tour de France... Denn als die Tour de France stattgefunden hat, da hatte Michael Antwerpes, der ja in Frankreich war, ne? Weil er ja eben bei der Tour de France auch kommentiert oder Reporter ist an der Strecke, hat er an einem Ruhetag einen kleinen Schwenker gemacht.
Ja, Ron, bei mir klingelt's gerade ganz doll. Ja klar, wer kann das anders sein als der große Martin Foucault, ne?
Genau, also ich denke, die beiden werden wir dann sehen in der neuen Staffel ohne Gewehr. War immer sehr interessant, die Athleten dann nochmal zu sehen in einem kurzen Beitrag, fand ich zumindest.
Ja, gerade auch was, man stellt sich ja immer die Frage, so was machen die denn heute? Ne?
Also da gibt es mittlerweile ja auch schon viele Folgen. Wer das gar nicht kennt, kann man sich ja in der Mediathek angucken von der ARD mit Michael Antwerpes eben und dann eben Athleten und Athletinnen wie Magdalena Forsberg aus Schweden, Peter Sendel, Andrea Henkel-Berg heißt sie ja mittlerweile, Michael Rösch auch schon dabei gewesen, ja. Andy Birnbacher und viele andere. Also check das mal ab, ist immer sehr interessant. Und wo wir gerade bei Martin Fourcade sind, Hendrik, habe ich auch noch einen Artikel gelesen von Johannes Thingnes-Bø, der sich im TV zu seiner Rivalität zwischen ihm und Martin Fourcade geäußert hat und dann eben der Rivalität in der letzten Saison mit Sturla Holmler-Greit. Es sind ja zwei unterschiedliche Personen, nicht nur der Nation wegen, aber auch aus der Beziehung der beiden Athleten. Denn Johannes Thingnes-Bø und Martin Fourcade, da war wohl immer eine sehr kalte Atmosphäre zwischen den beiden. Und die haben sich teilweise nicht mal Hallo gesagt während des Weltcups. Dann einfach, wenn sie auf dem Podium standen, nur mal eben gratuliert und das war es dann schon wieder. Also zwischen den beiden war es ziemlich ruhig. Und Martin Fourcade im Gegensatz ist ja ein relativ guter Freund oder zumindest ja versteht er sich sehr gut mit Thingnes-Bø, der ja auch eben sein Alter ist. Mhm. Und mit Johannes hat er wohl auch selber gesagt, nie so die Bindung gab, vielleicht weil er eben auch jünger ist. Eben wegen der Rivalität dann eben auch. Er meinte, ja, mit deinen Rivalen wirst du halt niemals der beste Freund sein. Er glaubt aber trotzdem, dass Johannes dann Gold holt 2022 oder eher als sein Bruder zumindest. Ich glaube, das ist auch kein großes Geheimnis oder lehnt er sich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster.
Ja, gehe ich auch von aus. Also die These kann man auf jeden Fall mal in den Raum werfen.
Und im Gegensatz zu Sturla Holmler-Greite war es natürlich ein ganz anderes Verhältnis. Die beiden kennen sich aus dem Training, sind wahrscheinlich befreundet oder verstehen sich ziemlich gut.
Ja.
Und er dachte sich schon so vor dem letzten Rennen, er wäre sehr enttäuscht, wenn Sturla vor ihm über die Ziellinie kommt und dann eben den Gesamtweltcup gewinnt. Aber als er dann eben ja vor ihm drin war und dann gewonnen hat, wollte er Sturla abfangen und ihn erstmal trösten. Aber er meinte, es wäre gar nicht nötig gewesen. Er wäre einfach grinsend auf ihn zugekommen, hat ihm gratuliert und da hat er sich auch gedacht, was für ein mental starker Typ das einfach sein muss, wenn er so wegsteckt. Und er selber hätte das wohl nicht so getan.
Liegt wahrscheinlich am Mentaltraining vom Sturla.
Ja, wahrscheinlich schon.
Nee, also da muss ich auch sagen, das macht auch einen großen Sportler aus, oder? Dass er auch seine Niederlage in dem Augenblick so dann wegsteckt und dem Sieger dann eben gratuliert. Ne?
Auf jeden Fall. Und er hat eben dann Respekt für seinen Kollegen oder dadurch nochmal mehr Respekt für ihn gewonnen, weil er es selber eben nicht so getan hätte.
Ja,
ja, fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Hendrik, damit habe ich aber auch nichts mehr diese Woche. Ist ja doch mehr geworden als gedacht.
Ja, brisante Neuigkeiten gab es jetzt nicht, aber ich würde sagen, wir springen in das Interview mit Kevin rein und wünschen wir immer viel Spaß dabei.
Genau, viel Spaß. Ja, Kevin, live aus Lavazee, ist das richtig? Ich glaube, wir halten dich gerade von der Arbeit ab oder wie sieht das aus?
Ja, von der Arbeit haltet ihr mich gerade nicht ab. Also ich bin schon fertig für heute.
Ja.
Genau.
Aber aus
Lavazee ist richtig.
Ja. Aber das heißt auch selbstständig, selbst und ständig arbeiten, oder?
Genau, also getreu dem Motto bin ich auch unterwegs.
Ja, ja. Nee, aber weil du sagst, du hast jetzt, wir halten dich nicht ab, also du hast quasi frei jetzt, ne? Um 18 Uhr abends ist es jetzt schon, also war jetzt um 5 Uhr oder so vorbei dein Tag?
Genau, also ich war heute Vormittag beim Training von den Italienern und von den Norwegern dabei,
ja.
Hab da ein paar Bilder gemacht, das Wetter war jetzt nicht so schön, aber für Bilder war es auf jeden Fall, also ich fand es gut.
Ja.
Und genau, dann Bilder bearbeitet und ja, eher 16 Uhr war der Tag vorbei.
Ja, man konnte sehen bei dir auf Instagram so, der erste Schneefall, der hat schon eingesetzt. Also den hast du jetzt da schon mitbekommen, ne? Auf 1800 Meter Höhen oder so ist es da gerade, ne?
Genau, also wenn ich jetzt so aus dem Fenster rausschaue, dann sehe ich auch die weißen Bäume.
Sieht ja auf jeden Fall auch urig aus bei dir da in dem Zimmer, wo du gerade bist.
Ja, das stimmt. Sieht ein bisschen aus wie so eine Turnhalle oder sowas, so eine Umkleidekabine von so einer alten Turnhalle.
Ja, ist nicht ganz, also ist schon ein sehr gutes Hotel.
Stimmt, ja. Ich hatte es mir sogar mal angeguckt. Also es ist wirklich gut.
Ja, also du bist da quasi im Trainingslager zur Begleitung. Auf 1800 Metern Höhe hat Ron gerade gesagt. Das heißt, ja, für die Athletinnen und Athleten geht es eben um die Höhe, um sich auch auf Peking besonders vorzubereiten. Und wir haben hier und da schon mal gehört, dass man sich erstmal so ein paar Tage an diese ganze Höhe, an dieses, ja, an die Umgebung da gewöhnen muss. Merkst du das selber auch so als jetzt nicht Profisportler?
Ja, also eher nicht. Also ich habe mich da schon mit vielen unterhalten oder so, ob ich da irgendwas merke, weil es gibt natürlich auch viele Sportler, die nur etwas merken bezüglich Schlaf oder dem Durst und so weiter. Aber ich habe irgendwie bis jetzt nie einen Unterschied gespürt, ob das jetzt hier in Lavazee ist oder auf der Seisser Alm, in Font-Romeu oder Besançon.
Ja, spannend, wie da die Körper auch unterschiedlich sind, ne? So als Normalsterblicher, wie wir dann eben, wie wir drei sind. Kevin, wir haben die Zuhörenden schon im Vorgespräch was abgeholt, was zu deiner Person, wer du bist, was du so machst. Vielleicht erfahren wir auch heute nochmal den Biathlon aus einer etwas anderen Perspektive. Aber ja, kommen wir auf den Punkt. Du bist Fotograf und da interessiert uns natürlich zuerst mal, was ist damals passiert, dass du heute Fotograf bist?
Also seitdem ist ziemlich viel passiert, weil ich bin jetzt seit genau 6 Jahren sozusagen freiberuflich tätig.
Mhm. Und du bist 23, ne?
Genau. Noch. Also noch 23, genau. Ja. Und ja, also es hat damals angefangen, da habe ich zusammen mit meiner Schwester in Oberhof, beziehungsweise bei uns im Ort, sage ich mal, das Langlauftraining besucht und so weiter. Und sie hatte dann den Sprung auf die Sportschule geschafft, was bei uns in Thüringen, sage ich mal, ja immer so der Punkt ist zwischen, ich werde jetzt Leistungssportler oder ich mache jetzt nichts weiter, außer das vielleicht mal hobbymäßig ein bisschen Langlauf im Wald. Und ja, ich habe es einfach nicht geschafft aufs Sportgymnasium. Und es war mir dann ein bisschen zu langweilig oder es hat irgendwie nicht so gepasst, dass ich da zu einem Wettkampf hinfahre, meine Schwester da sehe und dann einfach nur rufe, komm, lauf mal ein bisschen schneller beim Langlauf, weil da passiert ja auch nichts weiter, außer laufen und schnell laufen am besten. Ja. Und da habe ich mich dann halt irgendwann entschieden, dass ich mal eine Kamera kaufe. Und dann hat es so seinen Lauf genommen. Dann hat mich der damalige Pressewart vom Thüringer Skiverband so ein bisschen an die Hand genommen. Der hat mir ein bisschen was gezeigt, auch was so journalistisch und sowas, Texte verfassen. Und dann habe ich auch schon ein bisschen was für die Zeitung gemacht, für den Thüringer Skiverband und ja.
Also aus einer Hobbyidee oder aus einer Langeweile am Rand ist dann mehr oder weniger deine Leidenschaft und dein Job entstanden.
Genau, also das kam natürlich dann nicht sofort. Das wäre ja auch ziemlich seltsam, aber so mit der Zeit, also man hat dann natürlich andere Traumberufe, nenne ich es jetzt mal, oder Berufswünsche. Ich habe ja auch keine direkte Fotografenausbildung gemacht, sondern habe eine Ausbildung zum Mediengestalter gemacht, was natürlich auch in dem Bereich ist.
Es ist in dem Bereich, aber es ist ja schon was anderes, oder? Also es hat ja jetzt nicht wirklich was mit Fotografie zu tun, ne?
Genau, also es hat natürlich auch mit der Kreativität, was natürlich auch Farben etc. angeht. Da habe ich eigentlich schon viel gelernt, was bei der Fotografie auch schon recht wichtig ist und was, beziehungsweise wo ich immer mal wieder merke, okay, schon interessant, was so aus der Mediengestaltung, aus dem Design oder sowas kommt, was ich jetzt beim Fotografieren schon beachte.
Ja, klar. Das heißt, du warst auch von Anfang an direkt beim Biathlon und nirgendwo anders, als du angefangen hast?
Nee, tatsächlich habe ich noch, ich würde jetzt sagen, so 2-3 Saisons den Deutschlandpokal oder den Deutschen Schülercup damals auch noch von den Langläufern begleitet und kenne von daher auch noch recht viele Langläufer und bin dann, sage ich mal, zum Biathlon gewechselt, als meine Schwester auch zum Biathlon gewechselt ist.
Okay, ja.
Genau. Also ich habe erst beim Langlauf ein paar Bilder gemacht und dann kam es zum Biathlon.
Also bist mit deiner Schwester so ein bisschen auch dann den Weg gegangen. Aber du hast ja dann trotzdem früher als deine Schwester den Weg zum Weltcup gefunden, ne? Das muss man dann sagen. Da habt ihr euch dann getrennt irgendwann. Aber erzähl doch mal, wir kennen so den Alltag unserer Athleten, die wir hier zu Gast haben im Weltcup oder an einem Weltcup-Wochenende. Wie ist denn das bei dir als Fotograf? Wie sieht bei dir da so ein Wochenende aus? Was machst du da so, sagen wir mal, von morgens bis abends? Was geht da ab?
Also eigentlich, sage ich mal, vom Ablauf her fast wie bei so einem Sportler. Oder also ich strukturiere das schon ein bisschen. Dadurch, dass ich, je nachdem wie das Rennen ist, mir den Wecker natürlich stelle, aufstehe, frühstücke, dann irgendwie schon eine Vorbereitung mache, Startlisten fertig mache für die spätere Bildbearbeitung. Und dann geht es halt ins Stadion bzw. ins Pressezentrum, dort noch ein bisschen was vorbereiten. Dann, ja, wie beim Sportler auch, geht es zum Anschießen. Dann folgt natürlich das Rennen. Ja. Also das ist wirklich eigentlich tatsächlich wie so der Ablauf von dem Sportler. Und dann auch nach dem Rennen. Also ich bin dann oftmals noch, jetzt außer wenn jetzt kein Corona ist, sage ich mal, stehe ich noch lange mit in der Mixzone oder so und warte da vielleicht noch auf den einen oder anderen Sportler, um da noch ein Bild zu machen, weil der noch etwas braucht. Genau. Und dann ist nach dem Rennen, wenn alles so vorbei ist, brauche ich erstmal so eine halbe Stunde, Stunde, wo dann das Adrenalin so ein bisschen runterfahren muss, weil das doch schon ziemlich aufregend und ja, auch schön natürlich ist beim Wettkampf.
Also wenn die Sportler anschießen machen, dann hast du auch quasi anschießen mit der Kamera.
Sozusagen, also.
Wird der Finger aufgewärmt.
Ja, genau. Also natürlich immer mit einem Handschuh und.
Ja, aber ich weiß auch, du planst ja deine Rennen, ne? Also wo du wann sein willst und so während des Rennens. Du setzt dich dahin, überlegst dir, an welchem Punkt könnte vielleicht welcher Sportler sein. Je nach Rennformat ist es ja unterschiedlich. Wie sieht denn deine Planung aus für so ein Weltcuprennen?
Genau, also zum Beispiel, ich war letztes Jahr in Okeljuka das erste Mal in der Saison und bin da die ganze Strecke abgelaufen. Und dann hat sich das jetzt als Beispiel halt zu nehmen, dieses Jahr war ja dann die WM da und die Strecke wurde ja etwas geändert und dann bin ich dieses Jahr auch am Trainingstag die ganze Strecke einfach einmal abgelaufen und habe mir da in jeder Himmelsrichtung, sage ich mal, die Strecke angeschaut, was da fotomäßig möglich ist mit verschiedenen Objektiven natürlich, weil ich will mich da nicht nur hinsetzen mit einem Weitwinkel oder mit einem großen Teleobjektiv, sondern will da auch eine möglichst große Breite abdecken für die Kunden. Genau, und dann schaue ich mir die Strecke an, plane das ein bisschen und dann kommt das immer aufs Rennen drauf an.
Nach welchen Kriterien suchst du dir dann diese Spots aus auf der Strecke?
Es kommt immer drauf an. Also am liebsten habe ich einen Spot, wo der Sportler natürlich nicht irgendwie komplett fertig aussieht, sondern wo ich einschätzen kann, okay, da sieht der Sportler sehr athletisch, sehr sportlich natürlich aus. Dadurch, dass ich schon lange den Sport kenne, kann ich das auch anhand der Strecke so ein bisschen einschätzen und kann sehen, okay, der Sportler, der wird da vielleicht im 2-1er hochlaufen oder im 1-1er und weiß ungefähr, wann er wo ansetzt, vielleicht nochmal zum Umtreten und so weiter in der Abfahrt.
Ist es dann auch noch so ein Kriterium, wo man denkt, oder an das man denken muss, so Sonneneinstrahlung oder so, je nachdem, wann das Rennen ist, dann steht die Sonne an dem und dem Punkt. Ist es auch so eine Sache, die man dann im Auge hat?
Ja, also es ist tatsächlich ein Punkt, wer vielleicht jetzt am letzten Wochenende vom Deutschlandpokal meine Story gesehen hatte, da hatte ich eine Story drin, da habe ich drei Bilder gepostet, wo ich dann dazu geschrieben habe, die drei perfekten Bilder wie geplant auch bekommen, weil es war tatsächlich so, da war ein Berglauf von den Nachwuchssportlern und ich hatte mir da so ein bisschen was überlegt, dass ich ein großes Weitwinkel, also so ein 14 mm nehmen will und auch die Bobbahn mit drauf haben möchte, weil die in Altenberg an der Bobbahn dann hochgelaufen sind und da es auch sehr steil war. Und dann habe ich da halt zwei Remotes aufgebaut mit verschiedenen Objektiven und habe noch eine große Kamera in der Hand gehabt und habe da halt genau geschaut, wo die Sonne über die Bäume kommt und habe das dann auch ziemlich gut hinbekommen.
Das klingt ja jetzt auch erstmal danach, als würdest du dich hier auch dann oder bei jedem Weltcup frei bewegen können. Ist das richtig?
Grundsätzlich ja. Es gibt aber auch, sage ich mal, ein paar Einschränkungen beziehungsweise Vorschriften natürlich wie überall. Und das ist natürlich immer zu beachten und das beachte ich dann vor allem auch hinsichtlich der Spotplanung. Also wenn ich die Strecke mal ablaufe, dass ich weiß, okay, da kann ich eh nicht stehen, dann schaue ich mir das auch gar nicht genauer an, weil bringt da nichts, da die Zeit zu vergeuden, sage ich mal.
Ja. Und wer deine Aufnahmen kennt, der weiß, so in einem Rennen, da stehst du ja auch schon mal an unterschiedlichen Spots. Wie kommst du denn dann bei einer weiteren Entfernung überhaupt von A nach B? Du darfst ja auch dann keine wichtigen Szenen aus dem Rennen verpassen, oder?
Ja, also das ist dann wirklich der Punkt wieder, wo man zurück zur Planung kommt, wo ich dann einfach schaue, okay, man hat heute einen Einzel oder es ist ein Sprint, Massenstart, je nach Rennformat. Schaue ich mir dann nochmal die Strecke genauer an und überlege mir dann, okay, ich stelle mich in der ersten Runde, wenn der Sportler kommt, da und dahin, warte so und so lange und dann gehe ich zum nächsten Spot, wechsle dann nochmal und so weiter. Also ich versuche immer schon auf jeden Fall 3, 4, 5 Spots abzudecken, um auch eine möglichst große Auswahl für den Kunden zu haben.
Das stelle ich mir jetzt schwierig vor bei einem Sprint oder einem Einzel, wenn dann jetzt zum Beispiel die Guten am Anfang starten. Und am Ende startet vielleicht auch noch irgendwie einer der Favoriten. Ist es doch schwierig, dann von allen die Fotos auf der Strecke zu bekommen, oder?
Ja, also ich bin eigentlich bis der Letzte auf jeden Fall, also bis die letzte Startnummer, ich sage jetzt mal, beim Einzel zum Beispiel oder Sprint sind es ja meistens so 120 Läufer, Läuferinnen. Und bis da auf jeden Fall die durch sind auf der Strecke, einmal mindestens bin ich auf der Strecke und dann bin ich erst im Zielbereich.
Ah, okay. Und dann bleibst du nur noch unten, oder wie ist das? Und dann machst du da die ganzen Fotos vom Schießen und was da sonst so passiert?
Ja, also während des Rennens bin ich eigentlich gar nicht am Schießstand. Also da höchstens mal zum Massenstart oder zu einer Entscheidung, also bei einem Entscheidungsrennen, sage ich mal, wo es beim letzten Schießen auch spannend ist.
Ja, Also da denkst du dir dann auch, wenn Johannes Dinges Böder steht und er trifft jetzt alles, dann denkst du auch, ja, der könnte jetzt vielleicht gleich seinen Arm hochreißen, dann muss ich ready sein hier.
Genau, also das überlegt man natürlich mit. Ich hab da noch so ein Bild im Kopf, das war letztes Jahr in Le Grand Bonneau zum Weltcup.
Genau, ja,
von
das habe ich auch im Kopf.
Da, ich weiß nicht, ob es Massenstart oder was es genau für ein Wettkampf war, auf jeden Fall war das letzte Schießen und es war ein sehr weiter Weg oder es ist ein weiter Weg in Le Grand zum Schießstand und ich bin da halt hingerannt und stand dann da und dann kam natürlich Tyrell und hat geschossen und hat alles abgeräumt, es war schon sicher, dass sie jetzt natürlich auch gewinnt und lächelt dann auch genau in die Kamera, also beim Weglaufen von der Matte und hat noch die Stöcke in der Hand, also es sah auch sehr sportlich noch aus und nicht so nur irgendwie, ja, erschöpft.
Ja, nee, ich hatte gerade diese, aber auch Le Grand Bonneau im Kopf. Da hat Johannes Dingesböder auch mal den Finger gehoben, als er da beim letzten Mal im Massenstart gewonnen hatte.
Genau, da das Foto zum Beispiel, das ist ein Remote-Foto. Also da habe ich vor dem Rennen schon an der Ziellinie direkt eine Kamera aufgestellt.
Ah, okay, ja.
Und habe die dann direkt auslösen lassen mit der Kamera, mit der ich hinten an der hinten im Ziel halt stehe. Mhm. Sozusagen habe ich zweimal dieses Jubelbild.
Kannst du das dann sehen oder wie? Über deine Kamera oder über das Handy oder wie ist das?
Da gibt es so einen Funkauslöser, der ist dann oben auf der Hauptkamera. Mhm. Und sobald ich da den Auslöser drücke, macht die andere Kamera auch zeitgleich ein Bild oder Bilder. Okay.
Ja gut, aber ich glaube, diese begehrten Spots bei den Fotografen sind ja sicherlich auch begehrt. Du bist ja nicht der Einzige, der da rumläuft im Weltcup. Gibt es da auch schon mal Stress unter euch oder so, wenn dann mehrere an dem Spot wollen oder sich da vordrängeln wollen oder sowas?
Naja, also habe ich bis jetzt noch nie erlebt, dass es das gab und ich glaube, das wird es auch nicht geben, weil das immer ein kollegiales Miteinander ist unter den Fotografen und ich versuche eigentlich immer meinen Spot zu haben, sage ich mal, also dadurch, dass ich die Strecke kenne und viele vor allem Nachrichtenagenturen oder sowas vor Ort sind, die dann halt einfach, sage ich mal, das Bild brauchen oder nur ein Feature-Bild und so weiter, fotografieren die auch ganz anders. Also ich habe da, sage ich mal, schon einen anderen Anspruch für die Kunden wie vielleicht ein anderer Fotograf.
Dann ist das alles auch gar nicht so hektisch, wie man das zum Beispiel kennt vom roten Teppich, sage ich jetzt mal, wo viele Fotografen aufeinander hocken und dann eben auf diesen einen perfekten Moment warten, wo dann Star XY eben vor die Linse kommt.
Ja, genau, also so ist es nicht. Außer halt bei einer Siegerehrung oder wenn es bei einer WM um die Medaillenvergabe geht, wenn man da halt den Sportler hat. Aber ja, da kommt es halt immer drauf an, was man für ein Bild benötigt oder ob man die Chance natürlich hat, auch im Nachhinein mit dem Sportler ein exklusiveres Bild zu machen.
Ja gut, dann gehen wir doch mal über zum ästhetischen Bereich oder zum kreativen Bereich. Worauf achtest du, wenn du ein Bild machst? Was ist dir da so wichtig?
Dass, wie schon angesprochen, der Sportler eigentlich immer sportlich, ästhetisch und nicht irgendwie verkrampft und so weiter aussieht. Also klar, die Bilder habe ich auf der Kamera alle, aber am Ende entscheide ich, welche Bilder nach draußen gehen und da schaue ich immer darauf, dass es ein sportlich-athletisches Bild auch ist, was den Sportler auch ja, in einem guten Licht zeigt, sage ich mal.
Und was macht deiner Meinung nach ein gutes Bild aus? Also wo sagst du, boah, das ist richtig gut heute hier geworden?
Teilweise muss ich mittlerweile sagen, dass es so unverhoffte Bilder auch mal sind. Also zum Beispiel war ich wirklich überrascht, dass das am Wochenende mit den drei Kameras zeitgleich alles so funktioniert hatte. Und dass ich dann so auch die Bilder hatte und diese eine Weitwinkelkamera dann die Bilder gemacht hat, wie ich sie eigentlich fast nicht erhofft hatte, sondern dass sie noch besser waren.
Was sagst denn du, wenn Leute zu dir sagen, fotografieren kann auch jeder, ist ja nur ein Knopfdruck?
Dann sage ich, nimm gerne mal die Kamera in die Hand und mach mal was.
Das heißt, du bist dann auch fernab von diesen automatischen Einstellungen, dass du im manuellen Modus fotografierst?
Genau, also ich habe, glaube ich, noch nie irgendwie die Blendenautomatik oder Belichtungszeitautomatik, wie auch immer, alles Mögliche genutzt. Ich habe eigentlich immer die Kameras auf M stehen, also ich stelle alles mal manuell ein von Blende, ISO-Wert, Belichtungszeit etc., weil damit kann ich natürlich auch mein Bild so gestalten und so erstellen, wie ich das mir vorstelle.
Ja, dadurch wird es ja dann auch eben zum Handwerk, kann man schon sagen.
Genau, also man überlegt sich ja natürlich, okay, ich habe jetzt vielleicht zwischen Bäumen ein schönes Lichtschattenspiel und was möchte ich jetzt? Möchte ich den Sportler vielleicht einfach als Silhouette darstellen, also dass der nur einfach schwarz ist, oder möchte ich, dass der Sportler trotzdem hell ist, aber das Lichtschattenspiel trotzdem zu sehen ist. Und dann spielt man natürlich auch mal da ein bisschen mit rum und versucht sich da ein bisschen aus. Aber am Ende ist es auch ein großer Erfahrungswert, wenn man jetzt rausgeht und sieht, okay, das Licht ist jetzt, dann stellt man schon mal ein und oftmals haut es dann schon hin.
Ja, stellen wir uns jetzt mal folgendes Szenario vor, Kevin. Du bist im Rennen oder das Rennen läuft noch und hast einige Bilder schon im Kasten. Wie kommen die Bilder denn dann zeitnah zu deinen Kunden?
Ja, die Bilder, die sind dann alle schon bei meinen Kunden. Also ich glaube, ihr kennt das, glaube ich, mittlerweile.
Ja, sehr per gut. Knopfdruck oder wie läuft das?
Genau, also das funktioniert, was heißt ganz einfach, es ist am Ende auch eine Teamarbeit. Also ich stelle das oftmals wird es nur so gesehen, dass ich da alleine irgendwie arbeite und alleine vor Ort bin, aber am Ende sind dann doch ein, zwei Leute oftmals oder meistens im Hintergrund, vor allem beim Weltcup, denn ich mache da mein Bild oder ich sage jetzt mal, jetzt kommt da Sportler XY vorbei und dann drücke ich da 30, 40 Mal drauf und dann schaue ich mir die Bilder schnell durch und suche davon vielleicht zwei, drei Bilder aus, die ich direkt per Knopfdruck auf einen Server schicke, wo dann ein Bildbearbeiter von mir direkt die Bilder fertig macht und dann die Kunden weiterschickt.
Ja, verrückt, wie das heutzutage funktioniert. Wie viele Bilder machst du denn dann so bei einem Rennen?
Puh, total unterschiedlich. Also ich würde mal sagen, man hat da so eine Range zwischen, weiß nicht, 2.000 bis 5.000 Bildern bei so einem Weltcuprennen. Am Wochenende zum Beispiel, weiß ich noch, beim Nachwuchs, da waren es am Freitag waren es, ich glaube, 5.000 Bilder und am Samstag waren es dann aber 9.000. Also das kommt immer darauf an, natürlich mit wie viel Kameras man dann arbeitet. Aber so generell eigentlich im Schnitt würde ich jetzt sagen 3.500, 4.000 Bilder.
Ja, Wahnsinn. Dann hast du mal so eine Zahl, wie das hochgerechnet auf die Saison dann ist, pro Saison?
Ja, man kann sich ja das dann hochrechnen. Also man hat, um die 50 Wettkampftage. Und
mit Frauen und also Männern dann, ne, ja.
Genau, und ich glaube, letzte Saison sind irgendwas um die 25 bis 30.000 Bilder bei mir auf der Datenbank hochgeladen worden für die Kunden.
Ja. Und die speicherst du dann auch alle für die Ewigkeit, oder wie ist das?
Genau, also die sind eigentlich alle bei mir auf der Datenbank safe und auf den diversen Festplatten bei mir im Büro.
Da sammelt sich wahrscheinlich auch einiges an dann.
Das sind etliche Terabyte.
Aber wenn du sagst, du schießt dann jetzt zum Beispiel am Samstag 9.000 Bilder, schaffen es ja nicht alle davon am Ende auf deinen Server, ne?
Genau, also zum Beispiel, wenn ich sage, jetzt 9.000 Bilder, da haben es 1.600 auf die Datenbank geschafft, die fertig bearbeitet wurden und genau, für den Kunden bereit.
Und der Rest ist weg für immer? Löschst du das oder behältst du das auch?
Da streiten sich immer so die Geister der Fotografen, ob man das löschen sollte oder ob man das behält. Ja. Ich bin eher auf der Seite, dass ich es behalte. Ja. Weil ich habe oftmals schon irgendwie einen Kunden gehabt, der gesagt hat, ich hätte vielleicht doch mal die Sequenz davor noch gesehen oder danach. Und dann habe ich die halt noch. Und wenn die scharf war, vielleicht nimmt der Kunde dann doch lieber das Bild. Also deswegen behalte ich doch dann schon alle Bilder.
Aber dann für immer oder sagst du ab nach 2 Jahren oder sowas so, jetzt kann es auch weg, keiner hat mehr gefragt?
Also ich habe bis jetzt noch nie ein Bild gelöscht.
Also Wahnsinn.
zumindest sind die Festplatten, die daheim liegen, stehen, vergraben sind, die sind voll mit Bildern von 2013 oder so an.
Ja, das ist einiges.
Ja, jeder kann sich das ja jetzt mal überlegen, wie viele Bilder das sind, wenn man mal selber ins Smartphone schaut und da auf gewisse Ordner klickt, ne, die man da so schon mal gemacht hat. Also Wahnsinn.
Ja, da kommt einiges zusammen. Ja, du hast uns ja schon eben etwas über deinen Alltag verraten während des Weltcups. Aber wie geht's nach dem Rennen weiter? Du hast ja nicht dann Feierabend, wenn auch die Sportler Feierabend haben, ne? Sondern da machst du ja auch noch ein bisschen was, oder?
Ja, also da lege ich nicht die Füße hoch oder so, sondern da ist, sage ich mal, die Nachbereitung der Bilder und dann wieder die Vorbereitung für den nächsten Tag steht dann an. Also ich schaue da nochmal alle Bilder durch, suche noch ein paar Bilder raus, die vielleicht an den Kunden gehen, die ich jetzt noch nicht an den Bildbearbeiter geschickt habe. Und dann sind natürlich E-Mails zu beantworten oder vielleicht noch irgendeine Fotoanfrage, ein Spezialwunsch, wie auch immer. Und dann geht es schon wieder in die Vorbereitung für den nächsten Tag.
Mhm. Und wie sieht so ein Spezialwunsch aus zum Beispiel?
Ja, das Also ich habe ja so eine Standardgröße, wie meine Bilder dann an den Kunden rausgehen. Und vielleicht, also zum Beispiel letztes Jahr hatte ich es dann so, dass ein Drohnenbild aus Antholz für einen Kunden bereitgestellt werden musste, was auf 4,50 Meter mal 2 Meter groß gedruckt werden sollte. Und das habe ich natürlich dann nochmal aufbereitet und dem Kunden speziell zur Verfügung gestellt.
Ja, okay. Aber hast du am Weltcup-Wochenende abends auch nicht Zeit für andere Dinge? Also machst du da auch schon mal was anderes oder bist du dann da wirklich nur am Bearbeiten, Vorbereiten und so weiter, Nachbereiten?
Dann gute Nacht.
Also ich müsste jetzt wahrscheinlich lügen, wenn ich sagen würde, ich würde irgendwie nichts machen, aber es ist tatsächlich, also es ist so, dass ich wirklich fertig im Hotel dann bin. Vielleicht ist ab und zu mal ein Tag dabei, wo man natürlich mit einem Kollegen dann mal zusammensitzt, mal noch ein Bier oder einen Wein trinkt, aber jetzt nicht groß ausschweifen bis tief in die Nacht, sondern es ist eher so, dass man vielleicht dann nochmal bis tief in die Nacht vorm PC sitzt und arbeitet.
Ja gut, jetzt hast du als Fotograf ja auch recht viel Einblick in den Weltcup und auch gerade so in das Backstage-Geschehen hintenrum, was da alles passiert. Gibt es da so Dinge, die du gelernt hast, seit du Fotograf bist und dir vorher als Fan oder Zuschauer nicht so bewusst waren?
Müsste ich jetzt fragen, was zum Beispiel? Also,
ja, das ist unsere Frage. Was gibt es da für Dinge, ne, die dem Zuschauer, der zu Hause sitzt, vielleicht nicht so bewusst sind, die dir das erste Mal dann bewusst geworden sind, als du Fotograf warst und die ganze Zeit da mitgereist bist und so weiter?
Schwierig zu erklären oder schwierig zu sagen oder das zu beantworten, weil es ist oftmals so, dadurch, dass ich eben so lange schon beim Weltcup dabei, nicht beim Weltcup dabei, sondern bei dem Sport dabei bin und den Sport kenne, ob das jetzt Langlauf ist oder Biathlon. Und ja, gut, ist ja kein Geheimnis, dass meine Zwillingsschwester da auch Biathlon macht seit ein paar Jahren. Kennt man natürlich die ganzen Abläufe, weiß auch etliches über die Teams oder von den Sportlern. Und dadurch weiß ich auch ziemlich viel von dem Sport oder weiß, wie der Sport auch funktioniert, warum, weshalb jetzt das und das geschieht, warum der Sportler vielleicht jetzt das und das beim Aufwärmen macht und so weiter, wo der Zuschauer sich vielleicht vor Ort vorm Fernsehen fragt, was macht der da Komisches? Aber für mich ist das dann selbsterklärend oder es ist oftmals schon so auch gewesen, dass ich Fotografen vielleicht noch das ein oder andere erklärt habe oder die mich gefragt haben, wie das jetzt funktioniert. Beziehungsweise ich weiß noch, das war in Ruhpolding zu einem Weltcup, da war eine TV-Moderatorin oder ja Mitarbeiterin vom Fernsehen halt, war am Schießstand zum Anschießen und stand dann da und hatte überlegt und vor sich her gesprochen mit einer anderen Kollegin, warum die denn da jetzt so anschießen. Und dann habe ich denen das erste Mal erklärt. Und dann war die echt so, also die war auf jeden Fall froh, dass sie das dann mal gehört hat. Und ja.
War auf jeden Fall die richtige Person am richtigen Fleck, würde ich sagen.
Ja, genau.
Ja, aber du kennst ja auch beide Seiten. Ne? Du hast ja sicherlich dann auch schon mal Biathlon von zu Hause aus gesehen, am Fernsehen. Und dann eben bist du ja vor Ort und hast eigentlich einen super Überblick. Was meinst du denn, was kommt im Fernsehen zu kurz aus deiner Sicht? Weil du kennst ja, wie gesagt, beide Seiten.
Also ich bin jetzt, ich glaube, das war jetzt, also letzte Saison war sozusagen die zweite volle Saison für mich. Und zuvor hatte ich in Oberhof und Ruhpolding den Weltcup mal fotografiert. Und ich habe ehrlich gesagt nie den Weltcup richtig verfolgen können im Fernsehen, dadurch, dass ich zeitgleich irgendwo anders zum Fotografieren war. Also es ist halt so, dass ich vor allem sehr gerne und sehr viel auch beim deutschen Nachwuchs mit dabei und unterwegs bin. Und wenn die im Winter Wettkämpfe haben, dann bin ich da halt und zeitgleich ist der Weltcup. Also kann da ehrlich gesagt gar keine Einschätzung geben.
Okay. Kevin, wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal angesprochen, also oder wir haben es von dir gehört. Hier Objektiv, Weitwinkel, das 35er, ich weiß gar nicht alles, was es da so gibt. Und wenn man mal selber unterwegs ist in der Stadt bei einem großen Technikkonzern oder Technik-Supermarkt, das nenne ich es jetzt einfach mal, in der Fotoabteilung unterwegs ist, dann sieht man ja, es gibt unglaublich viele Sachen in Sachen Fotografie. Bring uns doch mal näher, was so deine Standardausrüstung ist, wenn du beim Weltcuprennen am Start bist.
Also meine Standardausrüstung ist sehr komplex. Also wer zum Beispiel mal einen Post von mir sieht, da hatte ich nach der Saison jetzt ein paar Bilder so von mir reingestellt, so als Dankeschön an die Kunden und so weiter. Und das sieht man so ein bisschen, was ich bei mir dabei habe. Und das sind meistens 3 Kameras, womit ich halt direkt an den Bildbearbeiter was schicken kann. Und dann verschiedenste Objektive von eben einem Weitwinkel 14 mm am Ende bis zu einem Teleobjektiv, was eine Brennweite von bis zu 560 mm hat. Also ich habe da schon eine große Range an Objektiven direkt dabei, weil ich dann doch schon mal vielleicht anders als zuvor geplant oder so das Objektiv wechsle. Aber im Schnitt aktuell unter Fotografen dann oder wenn ein Fotograf zuhört, habe ich meistens meinen 180 bis 400 von Nikon dabei, dann ein 105 mm und ein 28 mm. Das sind so die 3 Standardobjektive, die ich mittlerweile am meisten nutze.
Ja, ich hoffe, das war jetzt nicht zu verwirrend für die Leute, die sich damit nicht auskennen, so wie ich es einer bin. Aber das heißt, du schraubst quasi das andere Objektiv vorne drauf, wenn du eben einen Athleten aus einer weiter entfernten Entfernung eben fotografieren möchtest? Oder wofür braucht man das Ganze alles?
Ist das schon drauf, ne? Also der hat ja 3 Kameras. Und
genau, also genau. Zum Beispiel, kurz erklärt, das Teleobjektiv, wie ich sag, Tele, weit, wenn ich den Sportler aus einer langen und weiten Distanz schon fotografieren möchte, dann fotografiere ich damit und kommt der Sportler schon näher und ich entscheide mich dann dazu, ich möchte den mit einem Weitwinkel fotografieren, dann greife ich einfach die andere Kamera und drücke dann da einfach drauf und dadurch, dass das eine Festbrennweite ist, also 28 mm fix, brauche ich da nichts rumschrauben nochmal, sondern drücke drauf und habe mein Bild am Ende.
Also Festbrennen heißt, kann man nicht verändern, ne, sondern ist halt kein, wie ein Teleobjektiv kannst du halt rumschrauben, ne, näher oder weiter weg noch ein bisschen, beziehungsweise die, die
Weite verändern. Nee, das ist dann ein Tele-Zoom-Objektiv.
Aber dein 150er bis 400er oder was du eben gesagt hast, wäre ja sowas, ne?
Genau, also das ist ein Tele-Zoom-Objektiv und dann gibt es auch die Festbrennweiten im Telebereich, das sind dann sowas wie auch 200, 300, 400 und 600 mm.
Und dann lässt du einfach die eine Kamera fallen und packst dir die andere, oder wie gehst du damit um mit deinen Geräten?
Genau. Also so sieht es, dadurch, dass der Schnee weich ist, ist es jetzt nicht so rabiat, sage ich mal.
Aber du hast auch immer Schutzhüllen drum, ne? Also du lässt die nicht ganz nackt, wie die aus der Verpackung kommen, sondern die sind schon immer mit Gummi oder auch so Stoff ummantelt, ne?
Genau, also ich habe bei meinen Objektiven habe ich so eine Silikonhülle drumherum, beziehungsweise so eine Silikonstoffhülle. Die schützen vor allem im Winter schon mal vor der Kälte so ein bisschen, damit das Objektiv nicht so kälteempfindlich ist. Beziehungsweise auch, wenn ein bisschen Schnee fällt und bei der Kamera ist das Gleiche, da habe ich so eine Silikonhülle. Das schützt schon mal vor dem wenigen Niederschlag, dann muss ich nicht schon die lästige Regenschutzhülle drüber ziehen.
Ja, das wollte ich gerade noch einwerfen, denn wo es Schnee gibt, da ist es ja wahrscheinlich auch nasser als an anderen Stellen. Ist es denn dann kein Problem für die Gerätschaften, die du bei dir hast?
Eigentlich nicht. Also ich sage immer, die Kameras, die sind so teuer genug, dass sie das aushalten müssen, beziehungsweise dafür sind die einfach gebaut. Also das sind ja keine Geräte für 500 Euro aus dem Elektronikgeschäft XY, sondern da steckt ja ein gewisser Wert dahinter und dadurch, also die 2 Kameras, die ich am meisten nutze, da sage ich immer, das sind meine Arbeitstiere. Aha. Die kann ich bei Wind und Wetter einsetzen, die funktionieren eigentlich immer.
Ja, du sagst teuer genug. Wie viel Geld trägst du denn da am Körper mit dir, wenn du im Weltcup unterwegs bist?
Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt verraten soll, dass ich dann beim nächsten Weltcup irgendwie abgestochen werde oder überfallen werde.
Überfallen, ja.
Also es sind, ich würde schätzen, irgendwas so um die 40.000 Euro vielleicht.
Wow, ja.
Ja, das ist schon ordentlich, auf jeden Fall. Aber warum hast du dich denn gerade jetzt zum Beispiel in deinem Fall für Nikon entschieden?
Ich habe tatsächlich damals vor 3 Jahren, ist das, ja, sind 3 Jahre jetzt, hatte ich auf der Fotokina, das ist eine Fotomesse in Köln, hatte ich mich mit dem einen Nikon-Vertreter, Ansprechpartner getroffen und habe mal mit dem gesprochen, ob es eine Möglichkeit gibt, einfach mal ein Testset zu bekommen. Und das habe ich dann bekommen und habe da mal ein bisschen rumgetestet, weil ich eben zuvor Canon hatte und war sofort begeistert, was die Abbildung angeht, etc., das Handling. Und deswegen habe ich mich dann für Nikon entschieden. Aber es scheiden sich da ja so die Geister, was gut, was schlecht ist?
Ich denke, mittlerweile ist das schon alles ziemlich gut, was da so auf dem Markt ist. Ne? Und vor allen Dingen, wenn man das mal mit Kameras vergleicht, die noch vor 10 oder 20 Jahren auf dem Markt waren, was ja noch gar nicht lange her ist. Aber die haben es ja so weiterentwickelt alle. Ne? Das ist schon der Wahnsinn, was man da mittlerweile geboten bekommt.
Ja, selbst was 5 Jahre vielleicht zurückliegt, ja. Das ist schon... Also ich warte eigentlich aktuell auf die neue Nikon-Kamera. Die soll jetzt irgendwann vorgestellt werden, final. Eigentlich bin ich da schon ganz heiß drauf, weil die eben schon wahrscheinlich echt viel, viel besser ist wie die aktuellen Kameras, die ich habe, auch wenn die erst 2 Jahre alt sind, sag ich mal.
Naja, klar. Geht halt auch immer schneller, aber du könntest doch theoretisch auch einfach mit dem neuen iPhone shooten, oder nicht?
Naja, das wäre jetzt nicht so meins. Also ich mache da gerne meine Insta-Story mit und so, fotografiere ich da, aber das war's dann auch.
Nein, war natürlich auch ein Spaß, ne? Kann man auch nicht vergleichen. Gerade durch die Objektive und so ist das natürlich ein krasser Unterschied.
Aber macht dir nicht zum Beispiel die technische Entwicklung, die da eben gerade bei den Smartphones so im Gange ist und die ja wahrscheinlich auch noch weitergeht, ne? Macht dir das keine Angst, dass dann nachher quasi jeder selber Fotos schießen könnte?
Ja, aber dann fotografiere ich einfach mit meinen Kameras weiter und mache da mein Ding, weil ja, am Ende ist es doch, jeder macht da so seins, sage ich mal. Also auch unter den Fotografen, jeder hat ja so eine eigene Bildhandschrift oder wie man es nennen möchte, Wiedererkennungswert etc. Das erarbeitet man sich ja natürlich oder versucht man so rauszuarbeiten.
Ja.
Und deswegen, also da mache ich mir nicht so die Gedanken.
Ich glaube, sowas nutzt auch letztendlich kaum einer. Ne? Wenn man jetzt mal überlegt, was bei mir so im Handy drin ist, da kann ich auch schon Belichtung und sowas einstellen. Also wenn ich ehrlich bin, ich habe es noch genau 0 Mal benutzt.
Genau. Man macht da ja einfach so die Kamera auf, drückt drauf, vielleicht bei einem iPhone. Ich weiß nicht, ob es beim Samsung auch ist, mit einem Weitwinkel-Teleobjektiv oder so. Da gibt es ja mittlerweile alles mögliche. Automatikmodus und los geht's.
Ist ja auch meistens im Handy alles so digital gefaked, sage ich mal. Ne? Zum Beispiel das Bokeh oder dieses Verschwimmen halt im Hintergrund, ne? Diese tiefen Schärfe im Bild, was du zum Beispiel hast durch deine Objektive. Das wird ja beim iPhone oder so oder beim Handy generell meistens gefaked dann, ne? Digital.
Genau.
Und sieht dann auch nicht mehr ganz so gut aus, auch wenn es schon nah dran kommt. Aber man sieht es halt doch, den Unterschied im Endeffekt. Ist zumindest meine Meinung. Aber du hast gerade von deiner Handschrift gesprochen, bei Bildern, die man sich so über die Zeit erarbeitet, so, da kommt ja der eigene Style so mit der Zeit dann durch, ganz klar. Wie ist denn das bei dir, wenn du jetzt mal auf alte Bilder von 2013, 2015 oder 2018 vielleicht sogar zurückblickst? Was denkst du dann darüber?
Selbst wenn ich, ja, wie gesagt, wenn ich auf Bilder von 2018 oder 2019 schaue, da denke ich mir so, oh Gott, was habe ich denn da fotografiert? Aber das Ding ist halt, ich bin ja jetzt nicht 50 oder 40 Jahre oder so, sondern 23 aktuell und in ein paar Stunden nicht mehr. Und deswegen, also das ist ja so ein Prozess wie überall einfach, dass man was dazulernt und es immer wieder Neues gibt, vor allem dann auch in der Bildbearbeitung, also da ändert sich ja auch stets was.
Das stimmt. Ich denke, da wirst du auch ein Leben lang immer weiter lernen müssen oder dich immer weiterentwickeln müssen, wenn du nicht stehen bleiben willst und mit der Zeit gehen willst. Aber Biathlon, wie wir alle wissen, gerade der Weltcup, findet nur im Winter statt. Also Kevin, hast du den ganzen Sommer nur frei oder wie sieht das während des Sommers aus? Was machst du da so? Also wie verdienst du dann dein Geld?
Ja, also dieses Jahr ist es irgendwie ziemlich Biathlon-lastig. Also letztes Jahr durch Corona konnte ich ein bisschen viel so für mich machen, habe viel Sport machen können und so weiter und hatte auch mal ein bisschen frei. Und dieses Jahr habe ich mir den Terminplan ein bisschen voller gelegt und gemacht, wie es eigentlich vielleicht gut ist. Dadurch, also kurz gesagt, ich bin seit eigentlich Juni fast immer bei einem Biathlon-Training, bei einem Biathlon-Wettkampf oder bei irgendeinem Shooting für irgendeinen Sponsor unterwegs und genau, verdiene da somit mein Geld.
Ja. Aber eben weiterhin im Bereich Biathlon.
Genau, also ich bin auch mal beim Langlauf, habe da ein paar Bilder gemacht oder für Sponsor XY, weil der vielleicht einen Alpinfahrer hat oder sowas, mache ich dann auch mal da mit denen ein paar Porträtbilder.
Man sieht dich aber ja auch schon mal im Fußballstadion, ne?
Ja, also im Fußballstadion, das ist ja eigentlich so vor 2, 3 Jahren noch ziemlich aktiv gewesen, nenne ich es jetzt mal. Also ich bei vielen Spielen war, was Champions League und Bundesliga angeht. Und jetzt dadurch, dass ich eher beim Biathlon die Termine planen und es beim Fußball aktuell nicht so planbar ist. Genau, bin ich da jetzt nicht so viel beim Fußball. Mhm. Mhm.
Welcher Sport macht dir denn am meisten Spaß zu fotografieren? Also ist es Biathlon oder dann doch eher Fußball oder was ganz anderes, was wir jetzt noch gar nicht auf dem Plan hatten?
Es ist eigentlich so ein Mix. Also ich war letztens, durfte ich eine Eisschnellläuferin fotografieren in Insel.
Ja.
Habe mit der ein Shooting gemacht und dann noch mit der Schweizer Nationalmannschaft von den Eisschnellläufern. Und also es sind eigentlich viele Sportarten, die interessant sind und die auch wieder zum Fotografieren vielleicht anders anspruchsvoll sind. Mhm. Also Eisschnelllauf lässt sich anders fotografieren oder muss anders fotografiert werden wie beim Biathlon oder beim Fußball. Aber kurz gesagt, also Biathlon ist schon so mein Favorit.
Mhm. Das ja. Musst du jetzt auch hier sagen.
Aber den Sport, den kenne ich einfach. Ich weiß, wie der Sport funktioniert. Ich weiß, was Sportler XY macht. Ich weiß, also ja, ich kenne die Sportler halt einfach und weiß, wie es funktioniert.
Ja, das kann man so auch auf den Punkt bringen. Ich denke, Biathlon ist dein Steckenpferd auf jeden Fall. Aber mich würde dann auch noch interessieren, ist denn dann die Herangehensweise, du hast es auch schon fast beschrieben, eine andere wie zum Beispiel beim Fußball oder beim Eiskunstlaufen jetzt, Eisschnelllaufen, Entschuldigung?
Eigentlich nicht, weil eine Vorbereitung gehört immer dazu. Mhm. Dann das Fotografieren und die Nachbereitung auch. Also es ist grundsätzlich immer so, in der Sportfotografie oder bei anderen Aufträgen, Shootings etc., ist es immer so ein gleicher Ablauf. Beim Fußball sitzt man halt, sage ich mal, entweder 45 Minuten, also für eine Halbzeit, oder wird das ganze Spiel auf dem gleichen Fleck, auf der gleichen Stelle im Stadion. Mhm. Und er hofft da halt, dass der Jubel vielleicht dann zu einem hingeht oder vielleicht auch nicht und ist dann vielleicht ein bisschen enttäuscht. Oder verpasst vielleicht mal eine rote Karte, die vielleicht wichtig wäre zu fotografieren. Aber das sind einfach so Sachen, die gehören dazu.
Ja, das kannst du auch gar nicht so gut dann beeinflussen, oder? Also beim Biathlon weißt du auf jeden Fall, alle Athleten müssen theoretisch an dir vorbei, weil sie alle auf der Strecke laufen. Aber wenn dann einfach 45 Minuten vor deiner Ecke da nichts passiert, dann ja, musst du dir entweder mit guten Objektiven helfen oder das Spiel einfach genießen, oder?
Ja, aber selbst, also ich werde oftmals gefragt, ja, wie war denn das Fußballspiel? Mhm. Und was waren denn so deine Highlights? Und ich kann da nie darüber was erzählen, weil ich das Spiel nicht direkt aktiv wahrnehme, sondern eher nur durch die Kamera und habe die Szenen vor mir.
Ja, wie ist denn das beim Biathlon? Kriegst du da überhaupt was mit? Also es ist ja schon teilweise als Zuschauer im Stadion schwierig, alles mitzuverfolgen und im TV, da fährt die Kamera immer mit und so weiter. Aber du konzentrierst ja eher so auf die Spots, auf die Athleten. Da weißt du doch wahrscheinlich teilweise gar nicht, wer am Ende gewonnen hat. Oder also jetzt beim Massenstart ist es natürlich einfach oder bei einer Verfolgung, aber gerade in einem Sprint oder Einzelrennen ist es, glaube ich, sehr schwierig, oder?
Ja, also dadurch, dass ich, sage ich mal, auch viele Trainer kenne oder die auch mich kennen, dann frage ich oftmals einfach kurz so im Vorbeigehen nach, so wer ist gerade vorne oder weiß nicht, vom deutschen Team, wenn ich da vorbeigehe, wie schaut es bei den Deutschen aus oder so. Oder ich schaue dann mal ganz fix aufs Handy in Datasender rein und schau da mal kurz auf den Zwischenstand.
Ja, okay. Aber so ansonsten würdest du, glaube ich, nichts mitbekommen bei einem Sprint wirklich, oder?
Nee, also sonst würde ich einfach nur da sitzen bei meinem Spot oder bei den Spots, würde dann wieder zurück ins Ziel laufen, schaue, dass ich vielleicht eine Leinwand sehe, wo das Ergebnis mal eingeblendet wird und das war es dann auch. Ja.
Mhm. Also du siehst dann auch gar nicht, was die Athleten so geschossen haben oder schießen teilweise?
Nee, also das bekomme ich eigentlich null mit. Ja. Wenn man Glück hat und an der richtigen Stelle vielleicht sitzt, hört man den Stadionsprecher mal. Mhm. Aber das ist ja auch schon wieder schwierig, wenn man zum Beispiel in Schweden ist oder in Pokljuka und da wird in Landessprache gesprochen und dann hört man vielleicht den Namen, also XY, aber man bekommt den Stand oder das Ergebnis ja nicht mit.
Ja, kann ich nachvollziehen, auf jeden Fall. Aber Kevin, viele der Athleten sind ja auch deine Kunden. Aber entstehen denn da auch manchmal Freundschaften zwischen den Athleten und dir oder ist das rein geschäftlich?
Ist eigentlich ziemlich unterschiedlich. Also es ist eigentlich immer auf so eine Art, auf jeden Fall geschäftlich und vor allem neutral ausgelegt, was natürlich auch ziemlich wichtig ist und was ich sehr wichtig finde. Aber es gibt natürlich mit ein paar Sportlern, die ich schon eben seit den Deutschlandpokal kenne und seitdem verfolge ich ja die Wettkämpfe mit denen zusammen oder sehe die im Sommer etc. Und da versteht man sich natürlich mit dem einen oder anderen, sage ich mal, noch besser, wie man sich mit den anderen versteht.
Ja, das Großevent im kommenden Winter, Peking 2022, wird an dir auch nicht vorbeigegangen sein. Das wirst du mitgekriegt haben. Bist du da auch am Start?
Also aktuell kann ich sagen, ja. Mal schauen, was da noch so vom IOC und so weiter kommt. Aber grundsätzlich, sage ich mal, ein Vogt wäre dabei.
Ja, deine Schwester dann, oder was?
Ja, nee, eher ich. Ja. Meine Schwester müsste sich qualifizieren.
Ja. Deine Quali ist einfacher dann.
Ja, genau.
Ja, es gab ja jetzt auch eine aktuelle Meldung, dass nur heimische Fans zuschauen dürfen vor Ort. Hat aber für dich jetzt keine Auswirkungen bis jetzt?
Also ich habe tatsächlich noch keine großen Infos bekommen von offizieller Stelle, sage ich mal, was IOC oder DOSB in Deutschland betrifft. Mhm. Man bekommt natürlich irgendwelche Infos immer mal so, aber das sind ja immer nur so ein paar Fakten, wo man jetzt nicht wirklich drauf planen kann. Also ich kann da echt null sagen.
Ja, Kevin, jetzt ist das Fotografieren, die Fotografie an sich, ein Hobby von vielen Leuten da draußen wahrscheinlich. Was ist denn so dein Hobby? Womit vertreibst du dir sonst die Zeit, wenn es eben dann nicht mal vor der Kamera ist? Beziehungsweise hinter der Kamera, aber mit der Kamera.
Mit, vor, hinter, neben der Kamera.
Genau.
Ja, also dies Jahr kann ich die Hobbys eigentlich nicht so ausleben, dadurch, dass ich echt viel unterwegs bin. Also ich bekomme oftmals so Nachrichten, ja, wo erwischt man dich jetzt auf der Welt oder wo bist du jetzt mal in Europa unterwegs?
Ja.
Und letztes Jahr habe ich eigentlich angefangen oder habe ich viel, bin ich viel Rennrad gefahren, war viel laufen, genau. Also das macht mir eigentlich auch Spaß und oftmals dann auch zusammen mit meiner Schwester dann letztes Jahr und dieses Jahr haben wir dann auch haben wir die ein oder andere Sache mal zusammen gemacht.
Und wie ist das dann leistungstechnisch? Also macht sie dann eine lockere Runde und du gibst Gas oder wie verhält sich das? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, andersrum natürlich. Also die muss Gas geben und nicht tu mal einen Schneckengang einlegen oder so. Nee, Spaß. Also dadurch, dass sie in einem gewissen Leistungsbereich trainieren muss und ich dann, die Sportler trainieren ja immer in einem bestimmten Pulsbereich oder Intensitätsbereich. Und dadurch, dass ich das weiß, passe ich mich dem entsprechend natürlich auch an. Und dann, ja, entweder wird es mal ein bisschen kritischer für mich oder auch mal entspannt. Also ziemlich unterschiedlich.
Gut, Kevin, wir können dich aber hier auch nicht entlassen, ohne natürlich eine Weltcup-Einschätzung von dir. Ne? Also was glaubst du, wer wird vorne mitspielen im nächsten Winter?
Gute Frage. Also ich glaube, es geht nichts. Also ich glaube, ein fixer Name ist bei den Damen auf jeden Fall Tiril Eckhoff. Ich bin sehr gespannt, was Denise in der nächsten Saison machen wird, weil bei den Trainings schaut es echt gut aus. Und sonst, ja, also ich glaube, die Franzosen auch vielleicht eine davon. Aber wer genau, ist immer schwierig zu sagen bei den Franzosen irgendwie. Das ist immer so, weiß man nie. Genau. Und bei den Herren auf jeden Fall Sturla und Johannes Tinjesbø, die zwei. Und von den Deutschen hoffe ich eigentlich, dass der Philipp Horn so einen guten Anschluss wieder bekommt in die Top 10, Top 15 in der Gesamtwertung, sage ich mal. Aber ich glaube, dass das deutsche Team auf einem sehr guten Weg ist für die nächste Saison, um da wahrscheinlich besser abzuschneiden wie in der letzten Saison.
Ja, also du siehst es ganz positiv im Moment.
Ja, doch, schon. Also dadurch, dass ich eben viele Trainings, Blöcke und Lehrgänge gesehen habe und auch ein paar Werte kenne, kann ich das wahrscheinlich ein bisschen besser einschätzen. Von daher bin ich da eigentlich ganz positiv gestimmt, weil ich war jetzt bei manchen Leistungen zur deutschen Meisterschaft auch nicht überrascht oder beeindruckt irgendwie, sondern das war so, ja, war für mich irgendwie klar. Genau, und deswegen bin ich auf den Winter gespannt.
Ja, wen hast du jetzt da im Kopf? Wer für dich klar war bei den deutschen Meisterschaften?
Ja, das über Namen spreche ich da lieber nicht.
Okay. Na gut, was reißt denn deine Schwester in der nächsten Saison? Was kann man da erwarten?
Ich hoffe, dass sie so lange wie möglich im Weltcup dabei ist. Vielleicht, ich weiß nicht, ob eine Olympia-Quali vorstellbar ist. Oder also ich denke, die Möglichkeit ist da, aber das...
Auf jeden Fall, ja.
Also die Möglichkeit gibt es für viele Sportlerinnen.
Ja, auf jeden Fall auch, ja.
Und genau, also hoffentlich so lange wie möglich im Weltcup dabei, weil so als Zwilling ist es doch immer ganz cool, wenn der andere Part so auch irgendwie in der Nähe ist.
Mhm. Fühlst du dann mit, oder? Wenn sie dann da zum Beispiel mal als Erste durch die Ziellinie kommt oder so?
Also der Verfolger in Östersund, das war ja die pure Hölle für mich. Das war wirklich schlimm. Einfach schlimm.
Ja, ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich eben keinen Zwillingsbruder habe.
Ich zufällig auch nicht gerade, aber gut.
Ja, ich denke, oder ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass sie das Interview hier mit dir auch hört. Also schöne Grüße an der Stelle. Ansonsten richtest du es ihr aus. Kevin, wir starten noch in unsere Kategorie. Fragen, die wir unsere Gäste immer fragen und diesmal aus Fotografensicht. Ich bin gespannt. Unsere erste Frage ist, hast du ein Ritual vor jedem Rennen?
Eigentlich nicht wirklich, nein.
Hast du denn einen Lieblingsort von allen, die du bisher gesehen hast, außer jetzt Oberhof oder Ruppolding, also die Heimorte für dich?
Antholz auf jeden Fall. Und Östersund hoffentlich dann jetzt im Dezember, wenn natürlich mit dem Flutlicht und mit dem Sonnenuntergang so, das sah schon immer gut
aus.
Vor
2 Jahren war das ziemlich nice, ne? Als sie da noch im Dezember den Weltcup hatten.
Genau, ja. Also das ist vom Licht eigentlich ziemlich cool und Antholz allein schon durch die Landschaft.
Ja. Würdest du sagen, dass es dann nochmal besonders viel Spaß macht zu fotografieren?
Ja, auf jeden Fall. Dadurch, dass man eben bei den verschiedensten Orten auch verschiedenste Lichtverhältnisse hat, hat man natürlich auch in der Saison dann einen Unterschied.
Mhm. Ja. Welche ist denn deine Lieblingsdisziplin?
Einzel- und Massenstart.
Die Frage hier mussten wir jetzt ein bisschen umwandeln. Was fotografierst du lieber, stehend oder liegend schießen?
Kniend. Ja. Oder liegend, also kniend und liegend.
Okay. Was ist denn für dich das Coolste am Biathlon?
Dass es einfach so viel, also dass so viel Spannung in den Wettkämpfen drin ist bis zum Schluss. Also, dass er selbst der letzte Starter noch irgendwie vorne mal mitmischen kann und dann noch irgendwas reißen kann.
Und was ist für dich das Nervigste als Fotograf am Biathlon?
Dass es einfach so viele Bilder gibt und also dass so viele Bilder entstehen.
Welcher war denn bisher dein schönster Moment im Biathlon?
Da gab es so viele. Aber ich glaube, letztes Jahr so in Obertiljach der IBU Cup, nach dem ersten Rennen, da hat meine Schwester den Einzelwettkampf gewonnen und dann war so klar, dass er die Gesamtwertung gewonnen hat.
Ja.
Das war eigentlich schon so ziemlich cool, weil ich halt eben live dabei war.
Ihr wart doch zusammen in einem Zimmer, glaube ich, oder?
Nee.
Nicht?
Also das war ja allein schon durch die IBU.
Stimmt, geht ja gar nicht.
Corona-Richtlinie war das nicht möglich.
Hast du recht. Hast du denn Fotografen als Vorbilder und wenn ja, wer ist das?
Jein, also ja, klar, es gibt ein paar Fotografen, von denen ich mir natürlich den einen oder anderen Ratschlag anhöre. Das ist zum Beispiel Sascha Fromm aus Erfurt, auch ein super Fotograf und mit einer super Bildhandschrift. Mhm. Dann gibt es so vor allem menschlich und fotografisch gesehen noch andere Fotografen, zum Beispiel Matthias Schrader, das ist ein Fotograf für die Nachrichtenagentur AP und dann gibt es wirklich noch so, so viele Fotografen, von denen man sich irgendwie was anhört oder abschaut. Also ich arbeite ja auch seit 6 Jahren mit einem Fotografen zusammen aus Frankfurt, Jan Hübner heißt der, also von dem habe ich natürlich auch den einen oder anderen Tipp und das bringt natürlich einen auch immer weiter.
Dann kannst du dir jetzt den besten Biathleten der Welt zusammenstellen. Es ist auch egal, welche Eigenschaften du nimmst, egal ob Frau, Mann, aktiv oder inaktiv. Was würdest du nehmen und von wem?
Ich habe mir eigentlich Gedanken zuvor gemacht, wenn die Frage kommt, aber ich habe es natürlich jetzt vergessen. Also vom Schießen her nehme ich jetzt die Treffsicherheit von meiner Schwester.
Ja, das ist gut, ja.
Dann die Schnelligkeit so von Marta Foucault und das Läuferische so Denise und Johannes Tinjes.
Ich glaube, wir müssen mal so eine Tabelle machen, wer da am meisten genannt wird beim Laufen. Ich glaube, es ist fast immer Johannes Tinjes Bö.
Ja.
Und ja, dann gibt es noch so mental vielleicht 1-2 Sportler, die ich natürlich kenne, wo ich so das als sehr gute Eigenschaft finde. Aber
ja, erzähl.
Ja, das ist nicht so wichtig.
Doch, das gehört alles hier dazu.
Wenn die 1-2 Sportler zuhören, die wissen, glaube ich, so was mental.
Okay.
Dass sie gemeint sind.
Okay.
Ja, und abschließend, Kevin, was würdest du auf eine Plakatwand schreiben in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann?
Also ich hätte das jetzt so eher auf Englisch, wenn das auch funktioniert.
Ja, klar.
Kann ich übersetzen?
Nein. Work hard in silence and let your success be your noise. Also arbeite still und leise, hart, aber lass deinen Erfolg für dich sprechen.
Ja.
Ist als Fotograf wahrscheinlich auch eine ganz gute Herangehensweise, würde ich sagen. Und du kennst es natürlich, Kevin, zum Abschluss darfst du immer noch sagen oder Werbung in eigener Sache machen. Ne? Also wo kann man dir folgen, wo kann man dich finden, wenn man vielleicht auch deine Bilder mal bestaunen will? Vielleicht kannte der eine oder andere dich noch gar nicht.
Ja, also wenn ihr mich natürlich noch nicht kanntet, was dann traurig hören, allen Spaß. Also auf Instagram unter k-folgt-fotografie, da bin ich eigentlich ziemlich aktiv oder am aktivsten. Facebook gibt es eine Seite, aber die habe ich, glaube ich, seit 3-4 Jahren nicht bespielt. Mhm. Und dann auf meiner Homepage, die ist aber auch über meinen Instagram-Account zu finden. Und da gibt es eine Datenbank, da kann man sich auch das ein oder andere Bild mal anschauen.
Genau. Und wer dann Interesse hat, diese zu verwenden, kann dich einfach kontaktieren, Nachricht schreiben und dann läuft's.
Genau, am besten immer eine E-Mail schreiben, weil bei Instagram geht mal die ein oder andere Nachricht unter.
Ja.
Und da ist E-Mail das sicherste.
Okay.
Okay, ja, Kevin, dann sind wir auch durch. Wir danken dir für deine Zeit. Hat Spaß gemacht. War interessant, das mal aus einer anderen Sicht zu hören, ne?
Absolut,
also aus einer
ja.
Fotografensicht.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und ich glaube, wir werden dann im kommenden Winter auch wieder sehr viele Bilder von dir sehen, überall auf Social Media und so weiter.
Mhm.
Und ich glaube, da darf man schon drauf gespannt sein.
Ja, hoffen wir mal, dass alles stattfindet und dann gebe ich mein Bestes, damit ein paar gute Bilder entstehen.
Sehr
perfekt,
gut.
Alles klar. Dann
viel
bis
Erfolg
dann,
dabei.
Kevin. Ciao.
Danke, danke.
Ciao.
Ciao.
Also ich will mich ja jetzt nicht anhören wie ein alter Mann, Hendrik, aber das mit der Datenübertragung heutzutage und so, das ist schon krass, was da alles so geht und wie schnell das auch geht, dass die Bilder auch direkt beim Kunden sind. Also es sind ja wirklich wenige Sekunden oder Minuten. Ne, da hat er das Bild geschossen und plötzlich ist es schon beim Kunden. Einfach unglaublich. Vor allem, wenn man mal bedenkt, wie war das vielleicht noch vor 10 oder 20 Jahren? Da ging das ja natürlich alles noch nicht so einfach.
Ja, da muss man echt ein Hoch auf die moderne Technik geben. Stelle ich mir auch schwierig vor, wie das damals gelaufen ist.
Ja, und auch wenn die moderne Technik immer besser werden und auch die ganzen Handys, Smartphones, die man immer bei sich trägt, die Kameras werden ja auch immer besser und da wird ja auch teilweise schon sehr krass mitgeworben. Also gerade beim neuen iPhone oder so, da ist die Kamera ja schon extrem in den Vordergrund gerückt. Trotzdem muss man sagen, können sie einfach nicht mit einer vernünftigen Kamera mithalten und am Ende ist ja auch die Frage, wer das Ding bedient. Also man muss schon wissen, was man da macht. Ne? Das ist nicht so einfach mal einen Knopf drücken und dann hast du top ein super Bild, weil du dann eine 10.000 Euro Kamera hast oder so.
Ja, man sagt ja auch oft schon mal, das Problem liegt nicht am Gerät, sondern am Anwender und ich glaube, die Leute, die es wirklich drauf haben, das Auge haben und eben dieses Handwerk beherrschen, die wissen auch mit älteren Modellen eben umzugehen und damit eben gute Bilder zu schießen.
Ja, auf jeden Fall. Das sieht man natürlich auch an Top-Fotografen oder wenn man sich da vielleicht für interessiert, mal so alte Bilder von Fotografen aus den 60er, 70er, 80er Jahren anguckt, die die Technik noch nicht hatten, die es heute eben gibt, aber die Bilder sehen trotzdem einfach gut aus, weil sie wissen, was sie da machen. Und ja, 40.000 Euro am Körper hängen zu haben, das ist schon einiges, ne? Also so ein guter Kleinwagen oder ja gut, ein Kleinwagen nicht, aber sagen wir mal, ein gutes E-Auto hat er da an sich dran hängen, das kann man schon sagen. Hoffen wir mal, das hören jetzt nicht die Falschen hier.
Ja, es ist schon ganz schön viel, was da dran hängt, was den Wert betrifft, aber ich glaube auch, was so die Kilogramms betreffen. Ne? Denn so ein Objektiv, so hochwertig, eine hochwertige Kamera und so, die hat schon so ein paar Gramm mehr und ja, ich glaube, das ist nicht ganz einfach immer für den Kevin da, oder es ist belastend, sagen wir mal so, da 2 Stunden an der Strecke zu laufen.
Ja, vor allen Dingen, wer schon mal gesehen hat, was er da für Objektive an der Kamera hat, die sind nicht gerade mal nur 10 oder 20 Zentimeter lang, sondern da ist schon ein bisschen was mehr hinter.
Ja.
Also die wiegen ein bisschen was. Aber schreibt uns doch auch mal, was habt ihr gedacht, wie viele Bilder schießt der Kevin pro Saison oder auch pro Rennen und ob ihr da richtig lagt oder eben nicht, würde mich mal interessieren.
Ich fand es auch krass, dass er einfach alle Bilder speichert und für die Ewigkeit aufbewahrt.
Ja, beim 23-Jährigen jetzt von der Ewigkeit zu sprechen, Hendrik, ne, ist dann vielleicht auch noch ein bisschen früh, aber müssen wir ihn vielleicht in 10 Jahren oder so nochmal zu fragen oder interviewen hier nochmal einladen?
Ja, dann fragen wir ihn dann nochmal, wie viele Festplatten er mittlerweile hat.
Ja, oder was es dann auch immer gibt in dieser Zeit. Auf jeden Fall, Leute, abonniert uns bei Spotify, iTunes, wo auch immer. Bewertet uns natürlich auch mit 5 Sternen am besten und teilt das überall und mit jedem. Wenn ihr mehr davon hören wollt, damit helft ihr uns am meisten. Und Hendrik, damit sind wir für diese Woche auch wieder raus. Hören uns in der nächsten Woche wieder und wir kommen unserem 2-jährigen Jubiläum immer näher.
Ja, ich stelle den Sekt dann über die Woche schon mal kalt und dann lassen wir die Korken knallen.
Alles klar. Bis dann,
bis
Hendrik.
Nächste Woche.
Ciao.